Ja, ihr Lieben, wir stehen kurz vor Pfingsten. Heute ist Muttertag, okay. Darauf werde ich jetzt nicht unbedingt Bezug nehmen. Letzten Sonntag hatten wir in der Elim Vatertag, meine Zeit. Der Himmelfahrtstag wird ja auch oft als Vatertag gehandelt, wo dann die Männer da sich gütlich tun, mit so einem Bollerwagen durch die Gegend ziehen. Meine Zeit, ja. Und das am Himmelfahrtstag. Aber es ist schön, dass wir mit dem Herrn verbunden sind, dass wir diese wunderbare Zuversicht und Zusicherung haben, dass sein Wort sich in unserem Leben erfüllt, dass auch heute Morgen hier gegenwärtig ist, wo wir ausgerichtet sind, sein Willen zu tun. Ja, es geht um Pfingsten. Ich möchte darüber kurz etwas sagen, was so diese ganze wunderbare, dieses wunderbare Pfingstgeschehen beinhaltet. Und lese dazu Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 4. Wir können nachher mal eine, das kannst du schon mal ranhauen, das erste Bild. Ja. Okay. Geht gleich los, das werde ich dann so ein bisschen erklären. Aber ich wollte erstmal das Wort Gottes lesen. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, da waren sie alle einmütig beieinander. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Winde. Und erfüllte das ganze Haus, worin sie saßen. Und es erschienen Zungen, die sich zerteilten, wie von Feuer. Und es setzte sich auf einen jeglichen von ihnen. Und sie wurden. Ich habe hier mal so ein Tablet, ne? Und wollte mal ganz modern sein, so wie die jungen Leute das machen. Aber jetzt funktioniert das nicht. Dann muss ich... Dann gib mir mal mein... Ich habe ja zur Not habe ich noch so ein konventionelles... Na? Oh, das ist ja ein Ding. Zu Hause ging das und jetzt geht das nicht. Nö, geht nicht. Dann lassen wir das. Ja, wie ihn der Geist gab, auszusprechen, so fingen sie an, in anderen Zungen den Herrn zu preisen. Das ist ja ein Phänomen, dass mit einem Mal die Leute in einer Sprache gesprochen haben, die sie nie gelernt haben. Also in diesen vier knappen Versen, die ich gelesen habe, da wird, wie gesagt, dieses gewaltige Pfingstereignis beschrieben, die Ausgießung des Heiligen Geistes, die dann dazu führte, dass auch die erste Gemeinde sich bildete. Das große Geschehen des Reiches Gottes auf dieser Erde nahm seinen Lauf. Petrus erklärt dieses Geschehen mit der Erfüllung der Prophetie aus dem Propheten Joel. Und nach diesen wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter. Die werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben. Eure Jünglinge werden Gesichter sehen. Und auch über die Knechte und die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Auch Johannes, der Täufer, er hat ja dieses Geschehen geweissagt. In Bezug auf Jesus dann gesagt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht genug bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Ihr Lieben, es ist auffällig, dass die Schrift in Bezug auf die Erlösung durch das Opfer Jesu und die Vergebung unserer Sünden durch das vergossene Blut Jesu unverständlich klar ist und ist demzufolge auch unter den Gotteskindern aus verschiedensten christlichen Denominationen keine wesentlichen unterschiedlichen Meinungen gibt. Doch gerade das Pfingstereignis und der Komplex von Geistestaufe und Geistesfüllung mit all seinen Begleiterscheinungen wirft Fragen auf, die von ernsthaften Nachfolgern Jesu recht unterschiedlich kommentiert werden und auch beantwortet werden. Und wir als Pfingstbewegung, die Mühlheimer, sind ja die Urpfingstler. Das habe ich auch unserer Mühlheimer Leitung deutlich ins Stammbuch geschrieben, weil sie wollten nämlich sich so in den Evangelikalen so ein bisschen angleichen in ihrer Beschreibung ihres Glaubensverständnisses. Und da haben wir entschieden auf einer Sitzung, wo alle Pastoren zusammen waren, dass wir wieder das, was Gott uns als Pfingstbewegung anvertraut hat, nämlich, dass wir davon ausgehen, dass der Geist Gottes in besonderer Weise unter den Menschen wirken will, dass das nicht verschwunden ist. Ihr wisst ja, dass vielleicht einige Christen sagen, ja, das war in der Urgemeinde so, aber das gibt's heute nicht mehr. Das gibt's heute genau noch so. Ich habe das erlebt in wunderbarster Weise, gerade auch in Erweckungsgebieten, wo das so richtig brennt, das Feuer Gottes. Und dann sind genau die Ereignisse, die zu Pfingsten geschehen sind und die in der ersten Gemeinde, von der ersten Gemeinde uns berichtet werden, die werden in diesen Erweckungsgebieten, wird das erlebt. In Korea habe ich das so buchstäblich mit erfahren, wie Zeichen und Wunder geschehen sind. Und auch in anderen Gebieten, also in Südamerika, gibt es ja auch ganz starke Erweckungsbewegungen. Das war schon vor 30 Jahren so. Da konnte man das wunderbar erleben. Da bin ich in einer Gemeinde gewesen, in in Brasilia war das, glaube ich. Die hatten 100.000 Mitglieder. Ja, das kann man sich kaum vorstellen. Ne? Und da war gewaltiges Geschehen. Das Feuer Gottes. Ich möchte jetzt anhand einer Grafik so ein bisschen erklären, was geschieht eigentlich bei der Geistestaufe? Was erleben wir? Wie sind wir gestrickt? Wie sind wir von Gott angelegt worden, dass wir in dieser Art Gott erleben können? Was geschieht bei der Wiedergeburt? Da kommt ja auch der Heilige Geist über uns. Ohne den Heiligen Geist könnten wir nicht sagen, Jesus ist unser Herr. Das ist absolut unmöglich. Und deswegen sagen ja auch die Leute, wir haben doch den Heiligen Geist, was brauchen wir da noch, eine Geistestaufe? Und das wollen wir auch heute Morgen mal so ein bisschen miteinander besprechen. Ihr könnt auch Fragen stellen und vielleicht auch mich korrigieren. Ich lasse mich gerne auch belehren. Ihr Lieben, die Struktur des Menschen habe ich jetzt mal so wie so eine Ampel dargestellt. Ja, das hier oben stellt den Geist des Menschen dar. Das ist die Seele und das ist der Leib. Geist, Seele, Leib. Nun ist der Geist nicht unser Verstand in diesem Sinne, sondern im biblischen Sinne ist der Geist das, was Gott dem Menschen eingegeben hat. Als Gott den Menschen geschaffen hat, in liebevoller Kleinarbeit, er hat ihn geformt. Der Mensch ist das einzige Wesen, das Gott geformt hat. Von den anderen Wesen steht geschrieben, und Gott sprach, und dann mit einmal wurde es, ja. Aber hier sehen wir etwas anderes. Und da hat Gott ihm seinen Odem eingegeben. Und hinfort wurde der Mensch eine lebendige, eine Zoe, eine göttliche Seele. Und das ist das, was der Mensch von Haus aus mitgegeben bekommen hat. Nämlich etwas von direkt von Gott. Eingegeben direkt von Gott. Und das wurde der Geist des Menschen. Also Gott hat uns etwas anvertraut, was direkt von ihm kam und das andere ist geschaffen. Dieser Geist, den Gott uns gegeben hat, ist kein Geschöpf, ist nicht Geschöpfes, hat nicht Geschöpfes Natur, sondern hat göttliche Natur. Du hast göttliche Natur in dir durch den Geist, den Gott den Menschen eingegeben hat. Nur, es ist Folgendes passiert. Ich habe ja auch diesen Geist hier unten hier so ein bisschen dunkel geschwärzt. Der Geist des Menschen ist verdunkelt. In dem Moment, als die Sünde über diese Welt kam, musste sich Gott von den Menschen trennen. Das war nun mal so. Weil Gott kann mit Sünde nichts gemein haben. Und der Geist des Menschen starb, wenn man das so ausdrücken kann. Tod in Sünde und Übertretung. Das heißt, er war nicht biologisch tot, sondern er war geistlich tot. Und mit einem Mal merkten sie, sie sind nackt, nicht? Das, mit einem Mal haben die das gemerkt, vorher haben sie es nicht gemerkt, warum haben sie es vorher nicht gemerkt? Ich meine, es war so ein Lichtskleid um sie herum. Der Mensch ist ja das einzige Wesen, das kein Kleid von Natur aus hat. Jeder Vogel hat ein Federkleid, jedes Viehzeug hat ein Fell oder was weiß ich. Und wir sind nackt, so ungefähr. Aber wir waren vom Licht Gottes eingehüllt. Und in dem Moment, als der Mensch in Sünde gefallen ist, fiel dieser Lichtsglanz von ihm ab. Und dann merkte er, oh, wir sind nackt. Ja? Und dann musste Gott sie bekleiden. Erstmal haben sie sich selbst bekleidet. Und dann hat Gott das getan. Dürfen wir mal die nächste, es muss jetzt immer so ein bisschen hin und her gehen. Jawohl. Hier seht ihr nochmal, hier ist der Geist des Menschen, Seele und Leib. Und dazwischen liegt das Gewissen. Das Gewissen ist so ein uns von Gott eingegebenes Kriterium, das uns sehr deutlich zeigt, was eigentlich richtig ist und was falsch ist. Ihr merkt, wenn wir irgendwie was Schlimmes tun, auch Weltmenschen, die haben mit Gott gar nichts am Hut, die haben schlechtes Gewissen, ja. Und sie wissen genau, was gut ist und was nicht gut ist. Und das ist so ein Restbestand des Geistes, der, ich möchte mal sagen, ist so ein Ersatzgeist jetzt geworden, nämlich das Gewissen, das aber, wir wissen ja, auch sehr beeinflussbar ist. Ja, wer immer gegen sein Gewissen handelt, der kann es, man sagt ja, das Gewissen töten und dann empfindet er gar nichts mehr. Ja, also das ist eine sehr Variante und war und Sache, die eben totgetreten werden kann. Gehen wir mal weiter. Der Geist des Menschen. Und das ist die Seele, Charakter, Verstand, Wille und Gefühl. Also der Verstand, den wir normalerweise als Geist bezeichnen, ist nicht der Geist, der uns in der Bibel genannt wird, sondern dieser Verstand gehört mit zur Seele des Menschen. Und dann der Leib, die körperlichen Funktionen und seine Bedürfnisse. Mal weiter. Das Wort Gottes, Jesus und der Heilige Geist im Geist des Menschen, wenn der Mensch die Wiedergeburt erlebt. Bei der Wiedergeburt passiert Folgendes. Gehen wir mal weiter. Drück's mal weiter. Geht's nicht mehr? Ah ja. Wenn der Geist Gottes durch das Wort Gottes in unseren Geist Einzug hält, dann wird der Geist dadurch lebendig. Gott sprach und es ward, und so ist es auch jetzt. Unser Geist reagiert auf das Göttliche, auf den göttlichen Impuls. Und wenn wir angeregt sind und gesegnet sind und so weiter, das geschieht alles über den Geist. Das geht über unseren Geist. Ja? Und der Geist, er hat Einfluss auf unser Gewissen natürlich, er hat Einfluss auf unsere Seele. Und da bildet sich dann die Frucht des Geistes in der Seele. Und das wiederum spielt sich auch dann oder hat seine Reaktion auf die körperlichen Funktionen. Wir wissen, dass es so psychosomatische Erscheinungen gibt, psychosomatische Krankheiten auch gibt. Das heißt, wenn die Seele krank ist, dann wird der Körper auch krank. Wenn die Seele vom Geist Gottes beeinflusst ist, ja, dann mit einem Mal wirkt sich das auch auf den Leib aus. Bitte mal weiter. War das alles? Ach so, das ist die Mager. Ja, ihr seht, wenn jetzt der Mensch wiedergeboren ist, dann wird hier dieser Bereich vom Geist Gottes gefüllt. Darum hat jeder, der sagen kann, Jesus ist mein Herr, der hat den Heiligen Geist. Braucht er dann noch eine Geistestaufe? Was ist bei der Geistestaufe? Die Taufe ist ja ein Untertauchen, sagt die Taufe. Und das ist beim Wasser, bei der Wassertaufe ganz klar. Sie werden untergetaucht. Und wenn sie dann aus dem Wasser rauskommen, dann sind sie von dieser Taufe gezeichnet, nämlich der ganze Mensch ist nass. Aber das ist natürlich nur äußerlich. Bei der Geistestaufe ist es so, wir werden in den Geist Gottes hineingetaucht, förmlich eingetaucht in die Fülle des Geistes. Und wer die Geistestaufe in der Form erlebt hat, der kann das bezeugen, dass mit einem Mal, ja, also ich wurde durchströmt wie mit elektrischem Strom gefüllt sozusagen. Ich kann mich noch sehr gut an meine Taufe, Geistestaufe vor vielen, vielen Jahren erinnern. Aber es war sehr angenehm und mit einem Mal waren alle Zweifel verschwunden. Ich hatte fürchterliche Zweifel, ob das alles richtig ist, ob die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Mit einem Mal war das weg. Und ich konnte dem Herrn dienen und ich hatte dann ja auch meine Berufung erfahren in mächtiger Weise. Und das alles hängt mit der Geistestaufe zusammen. Der ganze Mensch, darum habe ich das hier so blau eingezeichnet, der ganze Mensch ist eingetaucht in den Geist Gottes. Und bei der Wiedergeburt wirkt natürlich der Geist auf die Seele und bringt dort, das habe ich so geschildert hier, die Frucht des Geistes hervor. Das ist Liebe, das ist Friede, das ist Freude. Also ein wiedergeborenes Gotteskind wird im zunehmender Nachfolge und Treue, die er dem Herrn auf seinem Lebensweg zeigt, wird er verwandelt sozusagen in das Bild Jesu. Und das ist die Frucht des Geistes, ja. Freude und Langmut, Erbarmen mit Menschen. Und das kann man sagen, na ja, die Seele ohne den Geist Gottes ist der Mensch ja natürlich auch nicht nur schlecht. Er ist ja nach dem Bild Gottes geschaffen. Und natürlich haben auch Weltmenschen Liebe, ja. Aber diese Liebe, die ein Weltmensch hat und die Liebe Gottes, das kann man nicht miteinander vergleichen. Die Liebe Gottes ist so unendlich groß, so unendlich stark. Darum sagt Jesus ja auch, wir können unsere Feinde lieben. Ein gottloser Mensch kann seinen Feind eigentlich nicht lieben. Man kann vielleicht humanistisch geprägt sein und sagen, na ja, man muss dann auch vernünftig sein und man muss den Leuten Nachsicht üben und so. Das ist dann mehr eine Vernunftgeschichte. Aber wir haben die Möglichkeit, aus der Tiefe unseres Seins und aus der Tiefe unseres Herzens heraus, haben wir die Möglichkeit, Menschen zu lieben. Auch unsere Feinde, auch die, die uns feindlich gesonnen sind, die uns mobben oder ich weiß nicht was tun, wir können für sie beten und für sie eintreten. Und die Liebe ist letztlich auch der Maßstab, inwieweit wir von Gott erfüllt sind. Ja? Und wenn wir Liebe, diese göttliche Liebe ausstrahlen, Ströme lebendigen Wassers, sagt die Bibel, fließt von denen, die den Herrn lieb haben. Wenn ich den Herrn lieb habe, dann ist die Liebe Gottes in mir und dann kann diese Liebe, mit der ich Jesus liebe, auch dazu wunderbar wirken, dass ich jeden einzelnen Menschen mit dieser Liebe lieb haben kann. So wie Jesus, der am Kreuz noch ausrief, Vater, vergib ihnen, die haben keine Ahnung, was sie da eigentlich tun. Oder er hängt da am Kreuz, sieht seine Mutter und da unten mit Johannes zusammen und er wusste ja, dass sie aus der Synagoge ausgestoßen würde. Der Vater Josef war schon gestorben. Sie würde Mutterseelen allein sein, ausgestoßen. Und durch den Tod und den Ausschluss Jesu aus der Gesellschaft, wurde richtig aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Das würde auch bedeuten, dass Maria so ausgeschlossen wäre. Und deswegen sagt Jesus am Kreuz, während er am Kreuz hängt, während er fürchterlich leidet, sieht er seine Mutter und sagt, Johannes, kümmere dich um meine Mutter. Sie ist deine Mutter jetzt. Und da sehen wir, dass diese Liebe unseres Gottes so weitreichend ist. Und ich möchte von dieser Liebe Gottes so durchtränkt und so erfüllt sein, dass so sie ausströmen. Dazu brauche ich noch nicht mal die Taufe im Heiligen Geist. Das bewirkt einfach die Frucht, die vom Geist ausgeht auf meine Seele. Meine Seele wird also umgestaltet in das Wesen unseres Heilandes. Und da sollten wir jeden Tag darauf achten, dass es immer stärker, immer mehr in Erscheinung tritt. Das ist ein Prozess, der Jahre dauert und der eigentlich unser ganzes Leben anhält, damit wir die Qualität unseres Herrn erreichen. Und wenn wir gerettet sind, dann sind wir auf der einen Seite vollkommen für den Himmel bereitet. Aber damit ist ja unsere Seele, unser Wesen noch nicht vollkommen geheiligt, so sagt es die Bibel. Und deswegen gibt es einen Unterschied. Es gibt einen Unterschied zwischen geheiligten Menschen, die durch und durch von der Liebe Gottes erfasst und ergriffen sind, und denen, die nur sagen können, Jesus ist mein Herr. Ihr Lieben, das hat seine Auswirkung dahingehend, dass wenn der Herr wiederkommt, steht ja, du hast es, glaube ich, gebetet, dass wir dann entrückt werden. Ja, und zwar eigentlich hat der Herr es so geplant, von der Historie her, bevor dieses fürchterliche Geschehen, dass die Bibel als die große Trübsalzeit bezeichnet, wenn ein mächtiges Chaos hier auf dieser Erde ist, die Menschen so dezimiert werden, zuerst wird ein Viertel der Menschheit umkommen, dann nochmal ein Drittel der Menschheit, also die Menschheit wird reduziert auf weniger als die Hälfte der Bevölkerung, die wir heute haben. Wir haben ungefähr 8 Milliarden Menschen. Das müssen wir euch vorstellen. In dieser Trübsalzeit, in diesen 2x3,5 Jahren, werden über 4 Milliarden Menschen sterben. Das ist unwahrscheinlich. Und das Wasser wird sich verändern und wird vergiftet werden. Und wir strömen Finsternismächte aus und verführen und verfolgen die Menschen. Und die Menschen werden schreien und wollen sterben und können nicht. Und viele, viele Dinge mehr, die in der Offenbarung verzeichnet sind. Das kann man da alles im Einzelnen nachlesen. Wir sind Kinder der Gnade. Und deswegen brauchen wir nicht durch das Gericht eigentlich. Das Gericht ist ja, diese Gerichtszeit ist ja die Trübsalzeit. Israel geht da durch, weil es den Herrn abgelehnt hat. Ja, es hat seine Zeit verpasst. Aber unser Gott ist so gnädig, dass er natürlich diesem Volk noch einmal in besonderer Weise Gnade schenkt. Und die Bibel sagt, dass zum Ende der Zeit hin Israel auch wieder ein Staat sein wird. Israel wird wieder dort angestammt und dort wieder zusammenfinden, wo Gott es ihm ein Land bereitet hat, nämlich eben Israel. Ja. Wir wissen, wie das umkämpft ist. Und gerade heute und jeden Tag gibt es neue Informationen darüber, wie umkämpft das Ganze ist. Alles dreht sich mehr oder weniger um Israel. Und Israel ist so ein kleines, winziges Land. Eigentlich, wenn man das auf die ganze Bevölkerung der Erde mal so abhebt, dann ist das also kaum erwähnenswert, möchte man meinen. Und doch ist Israel eigentlich das Land und das Volk, das ständig in den Medien ist, ständig beschäftigt ist, die ganzen anderen Völker. Und es ist natürlich auch gerade dort, wo es sich beheimatet ist, umgeben von Feinden Gottes. Und sie wollen sie ins Meer schmeißen und ich weiß nicht was. Und wir kennen das ja, was da alles gelaufen ist in den letzten 70 Jahren, wie sich dort nach Staatengründung das Volk wieder gefunden hat und wie es, ich glaube, 4 Kriege gegeben hat, 4 Kriege, wo Israel jedes Mal gewonnen hat, obwohl sie immer in der absoluten Minderheit waren. Und normalerweise hätten sie überhaupt gegen diesen Ansturm der Ägypter und der Leute, die da um sie herum sich gegen Israel gewandt haben, sie hätten eigentlich keine Chance gehabt. Und Gott hat ihnen geholfen. Es gibt Berichte, dass tatsächlich Wunderwerke geschehen sind. Dass die Ägypter haben bezeugt, sie haben mit einmal Panzer gesehen und haben mit einmal alle möglichen Sachen da gegen sie anstürmen sehen. Und das war eine reine Fata Morgana. Das hat Gott ihnen so gegeben. Und dann liefen sie durch die Gegend, durch die Wüste, haben die Schuhe noch verloren, alles Mögliche. Und Gott hat diesem Volk den Sieg bereitet, bis auf den heutigen Tag. Aber Israel wird nochmal durch ganz, ganz schwere Zeiten hindurchgehen. Und deswegen braucht es auch unser Gebet weiterhin. Der Antichrist wird dann dafür sorgen, dass Israel den Ansturm, da kommt der Gog und Magog, ihr kennt vielleicht diese Prophezeiung, man nimmt ja an, dass es irgendwie auch mit Russland zusammenhängt, die sich dann gegen Israel stellen und dann wird es eine kompakte Völkerzusammenfassung geben, die gegen Israel angeht und Israel wäre absolut verloren und mit einem Mal erhebt sich einer, der mit übernatürlicher Vollmacht dann all diese absoluten Gegner, die sich dann, können wir in Hesekiel, die Ende des Hesekiels-Kapitels, wird das geschildert, wie die Völker gegen Israel angehen und das zerstören wollen. Und der Weltherrscher, der sich daraus dann bildet, der schafft es, dass all diese Widerstände gebrochen werden. Wie er das macht, wie das im Einzelnen geschieht, da haben wir keine Ahnung. Aber es wird geschehen. Und er wird sich als der Christus, als der Gesalbte, wird er sich dann den Juden zeigen. Und sie werden ihm auch auf den Leim gehen. Er wird einen Bund mit Israel schließen. Ein Friedensbund. Er ist ja der Retter Israels sozusagen, mit allem, was dazugehört. Aber er ist der Antichrist. Er ist der Verführer. Und darauf wollte ich eigentlich abheben. Es wird Christen geben, wiedergeborene Christen, die nicht entrückt werden. Und was geschieht mit denen, wenn sie hier leben? Die müssen durch die Trübsalzeit. Und das ist genau das, was der Johannes sieht, als das 5. Siegel gebrochen wird. Da sieht er vor dem Altar all die Seelen derer, die um des Namens Jesu willen ermordet wurden. Eine unzählbare Schar. Und wenn ich das so auf mich wirken lasse, meine Geschwister, denke ich, dass die Majorität der Leute, die auch Christus erlebt haben, und die sagen können, ja, Jesus ist mein Herr, dass die Majorität dieser Menschen, dieser Geschwister, nicht bei der Entrückung dabei sind. Sie müssen durch das Gericht. Und sie müssen, wenn sie dann, stellt euch vor, wir werden entrückt, ich gehe davon aus, dass ich entrückt werde, ja, wir werden entrückt, und du sollst auch, darum ist dieser heutige Morgen gegeben, dass wir uns darum kümmern. Und dass wir den Herrn anfragen und sagen, Herr, bin ich bereit? Ja, bin ich wirklich bereit? Das ist nicht selbstverständlich. Ja. Und wenn du bereit bist, dann wirst du entrückt. Dann können wir die Hochzeit des Lammes feiern in der Herrlichkeit Gottes, während hier unten das Tohuwabohu auf dieser Erde losgeht. Wenn du nicht dabei bist, einer wird angenommen, der andere wird zurückbleiben, sagt Jesus, ja. Dann musst du durchs Gericht. Das heißt, du wirst sterben. Jeder, der als Gotteskind, der sich zu Christus bekennt, der wird mit dem Leben nicht davonkommen. Wir wissen ja, dass heute durch diese Globalisierung und durch diese Technisierung es möglich ist, der Antichrist, der wird jeden herausfinden, der ein Christ ist. Ja? Und jeder ist gefordert, zu bekennen oder abzuleugnen. Und wenn die Leute sehen, dass ihre Geschwister sind schon aufgefahren zum Himmel, das wissen die doch, die wissen, dass wir entrückt sind. Das ist so ein Chaos, dass das wahrscheinlich die Weltmenschen gar nicht so sehr mitkriegen, dass wir entrückt sind. Jedenfalls wird das nicht das große Theater sein, was man sich darunter vorstellt, wenn es sowieso Tohuwabohu geht, ja. Aber die Gotteskinder werden wissen, ey, ich war nicht dabei. Und dann werden sie, davon bin ich überzeugt, sagen, jetzt wollen wir aber dem Herrn die Treue halten. Und das müssen sie mit ihrem Leben bezahlen, ja. Wir finden diese Schar, diese unzählbare Schar, das sind, ist die Majorität der Christen, bin ich überzeugt. Da sieht der Johannes, er sieht die, und er sagt, was ist denn das? Was sind die? Wo kommen die denn her? Und dann sagt ihm der Engel Gottes, das sind die, die aus der großen Trübsal hervorgegangen sind. Die stehen jetzt vor Gott und preisen den Herrn und jubeln. Natürlich, sie sind errettet, ja. Das ist keine Frage. Aber besser ist, sie werden entrückt worden. Besser ist, sie gehören zur Braut Christi. Wir könnte man sagen, wenn Jesus uns die Sünden vergeben hat und so, wieso macht er da noch einen Unterschied zwischen denen, die Braut sind, denen, die nicht Braut sind? Gott macht diesen Unterschied nicht. Den Unterschied machen wir. Den Unterschied machen wir in der Treue, in der Hingabe an unseren Herrn. Das ist das Entscheidende. Und die Bibel sagt, dass wir ohne Flecken und ohne Runzeln, also keine Alterserscheinung in dem Sinne, dass wir im Laufe der Zeit lau und träge werden und ohne Flecken, also wirklich gereinigt, absolut rein, so werden wir dann vor dem Herrn erscheinen. Und der Herr holt sich keine Braut, die nicht rein ist. Davon bin ich überzeugt. Ich könnte sagen, der Schächer am Kreuz, der hat ja gar keine Möglichkeit. Mir gab nicht mal die Möglichkeit, sich taufen zu lassen. Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was ist denn mit denen? Ich bin überzeugt, dieser Mann, der da am Kreuz gerettet wurde, gehört nicht zur Braut. Er hat ja nicht die Gelegenheit, dass sein ganzes Wesen verändert wurde. Das ist nötig. Dein Wesen muss verändert werden. Das muss in das Bild Jesu wirklich hineinverklärt werden, damit wir zu Jesus dann gehören können, in dieser intimen Weise zu unserem Heiland gehören können. Wir werden ja auch einmal herrschen mit Christus, ja. Wir werden Engel richten, meine Zeit. Also es ist nicht so locker, dass man sagen kann, ich bin sowieso gerettet und so. Ja, ich will euch keine Angst machen, zu sagen, bin ich gerettet oder bin ich nicht gerettet. Die Frage ist nicht, ob du gerettet bist. Die Frage ist, ob du rein bist, ob du dich hast durchheiligen lassen. Ob Christus in dir solche Gestalt gewonnen hat, dass du also eine Ausströmung, eine Ausstrahlung Jesu hast. Und da wiederum ist die Taufe im Heiligen Geist uns eine große Hilfe, wenn wir insgesamt erfasst werden, ergriffen werden. Die ganze Seele wird durchtränkt vom Heiligen Geist. Das ist eine zusätzliche, ja, wie soll ich mal sagen, so ein Gnaden- und ein Segensschub, der uns dadurch gegeben wird. Und was damit passiert, ist, dass wir mit einmal Fähigkeiten bekommen, seelische Fähigkeiten, körperliche Fähigkeiten, die weit über das Natürliche hinausgehen. Zum Beispiel unsere Fantasie. Ich kann ja, in meiner Fantasie kann ich jetzt irgendwo im Moment bin ich in China, ne, und laufe da auf irgendeiner Straße rum und so. Kann ich mir vorstellen. Wir haben eine reichhaltige Fantasie. Aber Gott benutzt die Möglichkeit, dass wir uns Dinge vorstellen können, indem er auf die Leinwand unserer Fantasie ein göttliches Bild projiziert. So wie wir hier Bilder projizieren, projiziert Gott aus dem Himmel heraus Bilder. Das nennt die Bibel Visionen. Mit einem Mal kriegen wir eine göttliche Vision oder wir träumen etwas, was biblischen Charakter hat, nicht träumen allen möglichen Blödsinn, ja. Aber mit einmal kommt ein göttlicher Traum. Und das geschieht alles über die Möglichkeit, die mit einmal unsere Seele durch die Taufe im Heiligen Geist bekommt, ja. Also mit übernatürlicher Befähigung können wir dann Gott dienen. Oder ich bekomme eine Weisheit, die ich sonst normalerweise nicht hätte. Ist mit einmal da. Ja, dass ich mit einem Mal Dinge durchblicke, den Durchblick bekomme über Situationen, die ich gar nicht kennen kann, dass ich Menschen zusprechen kann, irgendwelche Zusprüche ihnen gegen. Prophetie ist auch auf dieser Ebene, ja, möglich. Und das sollten wir doch anstreben, dass wir diese übernatürlichen Möglichkeiten haben. Und das ist uns durch die Taufe im Heiligen Geist gegeben. Auch körperlich werden wir verändert. Zum Beispiel unsere Zunge, unsere Sprache. Mit einem Mal können wir in einer Sprache reden, die wir nie gelernt haben. Ja, ich habe euch das, glaube ich, erzählt, ne? Wie ich fürchterliche Zweifel hatte, ob das wirklich von Gott ist. Habe ich das mal erzählt hier? Ich habe die Zungensprache bekommen, ja, in wunderbarer Weise. Ich dachte, ja, gut, da war ich mal vielleicht ein bisschen high. Und dann war das aus dieser Extremsituation heraus, fing ich dann in den Zungen den Herrn zu preisen. Aber ich hatte immer Schwierigkeiten, ob das wirklich von Gott ist. Und dann habe ich mal, ich war ja noch ein ganz junger Kerl, dann habe ich mal eine Versammlung geleitet in Ahrensburg, weiß ich. Und mir rutschten so ein paar Sätze beim einleitenden Gebet in eben dieser Gebetssprache heraus. Habe ich aber schnell wieder eingekriegt und in Deutsch weitergebetet. Und am Ende stand eine Frau, ja, attraktiv gekleidet und überhaupt, die stand da am Ausgang. Und ich wollte zum Ausgang, um die Leute zu verabschieden. Da hing auch mein Mantel, es war Winter, es hat gerade frisch geschneit. Und die Frau spricht mich an und sagt, sagen Sie mal, junger Mann, was haben Sie für eine merkwürdige Gebetsliturgie? Und ich wusste sofort, worauf sie anspricht. Und habe gesagt, ja, das ist mir so rausgerutscht. Ich meine, ich habe dann nachher ja in Deutsch weitergegeben. Nee, nee, sagt sie, das war schon in Ordnung. Wissen Sie nicht, was Sie gesagt haben? Ich sage, nein. Und dann hat sie mir das erklärt. Ich habe in einem aramäischen Dialekt die Größe, die Herrlichkeit und die Macht Gottes gepriesen. Sie sagte mir, das kann man nicht aus dem hohen Bauch so sagen. Das, ja, das ist schon mehr. Ne? So wie eine Liturgie. Ja, und das ist mir einfach so rausgeholt. Und dann bin ich da zum Mandel hin und wollte einen Block rausholen und mir aufschreiben, wo diese Leute sind, die diese Sprache sprechen und wo das genau ist. Und ja, sie sagte, ungefähr 10.000 Menschen sprechen diese Sprache. Wollte ich alles genau nachforschen. Dreh mich wieder um und die Frau ist weg. Verschwunden. Ich sag den Leuten, die waren ja alle noch drin, es war kalt draußen, darum sind die noch im Saal geblieben. Ja, ich sag, habt ihr die Frau nicht gesehen? Ich habe doch mit der Frau hier eben, kein Mensch hat die gesehen. Ja. Und dann mache ich die Tür auf und denke, sie ist vielleicht rausgelaufen. Keine Spuren im Schnee. Ein Engel Gottes, was anderes kann es nicht gewesen sein. Den hat Gott benutzt, um mir zu sagen, dass die Sprache, die Gott mir gegeben hat, eine wunderbare Sprache Gottes ist. Und seit der Zeit preise ich den Herrn in neuen Zungen, was es nur seine Zeit hat. Ja, denn ich weiß, es ist vom Herrn geschenkt. Die Taufe im Heiligen Geist, der Körper wird davon, oder dass Leute Heilungsgabe bekommen. Sie legen einem die Hände auf und mit einmal wird er gesund. Ja, oder Paulus hat sogar seine Taschentücher, ne, und die haben sie da rumgereicht. Und die Kranken wurden gesund. Auf übernatürliche Weise. Ihr Lieben, und die Taufe im Heiligen Geist, die ist für uns genau noch so möglich und genau noch so verheißen, wie damals die ersten Jünger bekommen haben. Und stellt euch vor, Petrus, gerade kurz vorher, ein paar Tage vorher, kann man sagen, verleugnet er den Herrn und er wird erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes und dann tritt der Petrus auf und hält eine Predigt. Und 3000 Menschen, 3000 Männer, wahrscheinlich waren noch mehr Frauen dabei, kommen zum Glauben. Die erste Gemeinde wird gegründet. Und Petrus war das Werkzeug Gottes, dass die erste Gemeinde entstanden ist. Es waren ungefähr 20.000 Menschen, die in kürzester Zeit Christus angenommen hatten. Die trafen sich nämlich in der Halle Salomos. Das wissen wir, da passten 20.000 Menschen rein. Und dann haben sie sich jeden Tag getroffen, jeden Tag, haben gebetet miteinander, haben Gemeinschaft gehabt und sie waren ein Herz und eine Seele. Meine Zeit, was war in der ersten Christenheit, was war da los? Und ich wünschte, dass das wieder passiert. Ich wünschte, dass das Feuer Gottes, diese Feuerzungen Mit einmal war ein Feuer da, ne? Feuer, das, ja, setzte sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und das war nicht nur so Feuer, das man von außen sah. Man sah es natürlich auch von außen, aber dann mit einem Mal war dieses Feuer in ihren Herzen. Und genau das ist das, was Jesus sagt: Ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu senden, und ich möchte so gerne, es brennt schon. Und zu Pfingsten fing es an zu brennen. Brennt es in deinem Herzen? Und wenn du denkst, Mensch, also ich brauche dann eine neue Auffrischung, bete um die Taufe im Heiligen Geist. Lass dich neu erfüllen. Wir können auch immer wieder neu erfüllt werden. Du sagst, ja, ich habe schon mal die Taufe im Heiligen Geist empfangen, vor 30 Jahren habe ich das erlebt. Ja, du kannst es wieder frisch erleben. Ja, stellt euch vor, Apostelgeschichte 2, die wunderbare Ausgießung des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 4, glaube ich, steht es. 2 Kapitel weiter wird die ganze Gemeinde nochmal erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ja? Und das kann immer und immer wieder geschehen, damit wir in diese herrliche, himmlische Dimension hinein versetzt werden. Dass wir wirkliche Diener Gottes werden, dass das Feuer in unserem Herzen brennt. Kannst du sagen, dass du noch so brennst, wie du früher gebrannt hast, als du zum Glauben kamst? Oder hat sich da was verändert? Dann sollten wir dafür sorgen, dass es wieder ganz frisch aufflammt und auflodert. Und ich muss sagen, also wenn ich vergleiche zwischen dem, was früher mit mir passiert ist und heute, ich muss sagen, also dieses wunderbare Feuer der Liebe Gottes brennt immer noch in meinem Herzen. Ist das nicht herrlich? Das liegt nicht daran, dass ich so ein toller Typ bin. Das liegt daran, dass Gott so treu ist, so wunderbar ist und ich ihn immer und immer wieder neu erleben kann. Diese Feuerzungen, die es zu Pfingsten gegeben hat, die möchte ich, dass es wieder passiert. Unsere Elim-Gemeinde in Hamburg ist im Feuer gegründet worden. Es war einmal Feuer über dem Dach von der Gemeinde. Die haben die Feuerwehr angerufen, die Nachbarn, die waren ganz aufgeregt und sammelten sich da Menschen. Und die Feuerwehr kam an, da mit 5 Zügen. Aber es war kein Feuer, es war das Feuer des Heiligen Geistes. Ja. Das sichtbar in Erscheinung trat, aber eben das Feuer des Geistes war und darum natürlich kein Brand verursacht. Und das möchte ich wieder, dass solche Zeichen, dass Gott auch wieder solche Zeichen schenken kann, so wie ich sie in Korea erlebt habe und in anderen Ländern. Ich möchte, dass das in Deutschland passiert. Und deswegen beten wir regelmäßig, Herr, schenk noch einmal eine Erweckung in Deutschland. Ich glaube, dass die Gemeinde Jesu, ihr hier in Lauenburg, habt das Zeug, eine ganze Stadt mit dem Evangelium zu durchsetzen, mit dem Feuer Gottes. Lasst uns dafür beten, lasst uns dafür eintreten, dass wir diesen Dienst, der heute mehr denn nötig ist, in einer Zeit, wo die Gottlosigkeit, die Perversion immer mehr zunimmt. Es braucht ein brennendes Volk Gottes. Und dafür treten wir ein, weil der Herr dann mit uns ist. Ich glaube, dass der Herr große Sehnsucht hat, uns wieder ganz neu zu füllen, uns ganz neu mit seiner Liebe, mit seiner Herrlichkeit zu erfüllen, dass wir das nach außen transportieren können, dass wir eben diese gewaltige Ausstrahlung haben. Lass uns dafür beten, dass es auch hier in Lauenburg so ganz neu geschieht. Preis dem Herrn! Halleluja! Lieber Herr, ich danke dir für meine kostbaren Geschwister. Jede einzelne Hand verlesen, jede einzelne in wunderbarer Weise von dir erwählt. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns Gnade schenkst, dass keiner zurückbleiben muss, weil das Öl aus der Lampe verschwunden ist, der gute Heilige Geist, sondern dass wir voll des Heiligen Geistes sind und du uns